bei dem du mal nicht aufgegeben hast, sondern dafür sorgst, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer weiterhin ihren Arbeitsplatz behalten werden. Dafür vielen Dank. Im Frühjahr 2017 einen guten, einen vertrauenswürdigen, einen sehr menschlichen Bundespräsidenten haben werden, der hoffentlich mit breiter Mehrheit gewählt wird. Frank-Walter Steinmeier genießt auch gerade hier im Ruhrgebiet einen sehr guten Ruf. Sigmar, bitte sprich zu uns.
Lieber Josef, lieber Sören, lieber Ralf, liebe Genossinnen und Genossen, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich vor allen Dingen gekommen, weil Bärbel und Mahmut, ihr hört ja sozusagen meine Nominierung für den Deutschen Bundestag bei euch ganz bestimmt erfahren werden, habe ich keinen Zweifel. Ich war ja beim letzten Mal auch schon hier. Was viele ja nicht wissen, ich habe Verwandtschaft in der Stadt und bin häufiger mal in Duisburg. Zugezogene, keine echte Ruhrgebietzer, wir sind so eine vertriebene Familie, die kommen halt aus Ostpreußen. Und meine Tante hat hier in Willy Brandt in Abo, in Jornheim gelebt, ist da leider auch vor ein paar Jahren gestorben, deswegen ist mir Duisburg jedenfalls nicht fremd. Abgesehen davon ist es ja eine Stadt, die vielfach unterschätzt wird. Der Gerd Schröder hat mal über eure Stadt gesagt, vom Wasser aus betrachtet, ist Duisburg die schönste Stadt Deutschlands. Und dann hat er noch dazu gefällt, außer Hannover. Ich finde, er überschätzt Hannover. Vielleicht unterschätzt er auch Duisburg. Duisburg ist eine Stadt, die für viele in Deutschland gar nicht so richtig wissen, was hier los ist. Eine Stadt, die bei weitem nicht nur alter Industriestandort ist. Die übrigens ist übrigens Gott sei Dank immer noch Industriestandort. Und zwar mit dem größten Hochofen Deutschlands und Europas. Es ist eine starke Stahlstadt und wir sollten gleich mal am Anfang sagen, das muss sie auch bleiben. Die filmen mich jetzt alle hier, weil die hinterher von euch noch wissen wollen, ob er für Schulz oder Gabriel das Kanzlerkandidat ist. Das ist der einzige Grund, warum wir da sind. Sagt einfach, was er wollte. Und im Übrigen, was ich unfair finde, die vergessen, dass wir noch einen Dritten im Bund haben, Olaf Scholz. Und ehrlich gesagt, wenn du drei in der Partei hast, geht es dir doch besser als der CDU, die haben nur einen. Verlasst euch drauf, wir werden das anständig entscheiden, wir werden ein gutes Team bilden und wir werden dann 2017 nicht nur einen Bundespräsidenten stellen, sondern auch einen Bundeskanzler. Darauf kommt es auch an. Und was wir nicht machen, was wir nicht tun dürfen, ist, wir dürfen uns nicht schreien lassen. Alle, die uns jetzt schreiben, jetzt muss die SPD aber entscheiden. Die meinen es natürlich nur gut mit uns. Ist doch klar. Die finden das, machen die Sorgen um uns. Und an dem Tag, an dem wir dann eine Sturzgeburt machen, da schreiben sie, wieso sind die eigentlich nicht in der Lage, das anständig vorzubereiten. Und deswegen bereiten wir das anständig vor. Und meine Erfahrung in der Politik, ich habe schon mal ein paar Wahlkämpfe über den Jahreswechsel machen müssen, ist, dass alles, was du machst, wenn du betrieben wirst, ist schon mal schlecht. Und alles, was du vor Weihnachten und Neujahr machst, auch schlecht, weil die Leute hinterher vergessen haben. Weil die normalen Menschen, Gott sei Dank, Weihnachten was anderes zu tun haben, als sich mit Politik zu beschäftigen. Und deswegen machen wir das im Januar anständig, wie sie das gehört in der SPD. Aber zurück zu Duisburg. Ich glaube, dass das Eintreten zum Beispiel für die Stahlindustrie sozusagen zum Herz der Sozialdemokratie gehört. Die Stahlindustrie ist unter Druck, die Menschen dort. Übrigens nicht, weil die schlecht arbeiten, ganz im Gegenteil, die besten Stahlwerke der Welt. Auch die umweltschonendsten. Die sind unter Druck, erstens, weil die Unternehmen selber in der Vergangenheit auch große Fehler gemacht haben. Und wie immer sollen am Ende die kleinen Leute dafür zahlen. Und das Zweite ist, sind unter Druck, weil andere Länder wie China mit viel schlechteren Arbeitsbedingungen, viel schlechteren Umweltbedingungen und staatlichen Subventionen den Stahl auf die Weltmärkte drücken, und wir dürfen nicht zulassen, dass die guten Jobs, die saubere Produktion verdrängt wird durch das Gegenteil. Deswegen erwarten wir von der Europäischen Union, dass sie das, was sie begonnen hat, fortsetzt, nämlich auch Anti-Dumping-Maßnahmen gegen China. Wir dürfen uns nicht wegducken. Die Leute, die im Staat arbeiten, haben unseren Respekt, aber auch unser Engagement verdient. Die müssen sich auf uns verlassen dürfen. Und ich sage euch, am Ende können sie sich nur auf die SPD verlassen. Da bin ich ganz sicher. Das zählt auch. Dazu zählt auch, dass wir sie nicht unnötig zusätzlich belasten dürfen. Ich habe manche in der SPD auch nicht so richtig gut gefunden, vor anderthalb Wochen den Klimaschutzplan der Bundesregierung gestoppt. Weil ich was gegen Klimaschutz habe, ich war mal Umweltminister. Aber man muss aufpassen, dass wir nicht ausgerechnet die Besten in Europa und in Deutschland, die besten 10% mit zusätzlichen Auflagen belegen, zum Beispiel im Stahl, sondern wir uns mal darauf konzentrieren, die 90% Schlechteren besser zu machen durch unsere Auflagen. Deswegen glaube ich, wir sind nicht gegen Umwelt- und Klimaschutz, ganz im Gegenteil. Hier im Ruhrgebiet ist das mal losgegangen mit Willy Brandt und dem blauen Himmel über der Ruhr. Und der großen Konferenz 1972, die Qualität des Lebens in Oberhausen durch die IG Metall. Wenn ihr euch durchlest, das Grußwort von Gustav Heinemann damals, dem ersten Bundespräsidenten, übrigens erst zwei Bundespräsidenten in Deutschland. Jetzt kommt der dritte, und Ralf, alle kommen aus Nordrhein-Westfalen. Gustav Heinemann, Johannes Rau, Frank-Walter Steinmeier. Ihr seid in jeder Hinsicht die Kaderschmiede. Aber was wir als Sozialdemokraten immer schaffen müssen, ist, dass bei allem, was wir an Veränderungen in der Welt haben, nicht die kleinen Leute, die Leute, die fleißig arbeiten, gehen, die Zeche dafür zahlen. Da gibt es nur uns, die aufpassen. Deswegen finde ich, das ist auch der Grund übrigens, warum ich mich um Tengelmann da gekümmert habe. Das sind Verkäuferinnen, das sind Lagerarbeiter, Fleischer, das sind Leute, die nicht viel Geld verdienen, oftmals Teilzeitjobs haben. Und denen jetzt, das sind 15.000 Leute, und die waren eben in Gefahr, dass 5.000 bis 8.000 von denen ihren Job verlieren. Und da gibt es dann kluge Theoretiker des Wettbewerbs, die sagen, ja, so ist das eben. Die werden schon was Neues finden. Das sind dann auch gerne mal Professoren, die das machen, die selber sicher im öffentlichen Dienst zu Hause sind und sich gar nicht vorstellen können, wie wir mit 1.000 Euro im Monat klarkommen sollen. Und ich glaube, denen dürfen wir Sozialdemokraten das Schicksal von 15.000 Verkäuferinnen und Lagerarbeitern und Fleischern nicht überlassen. Natürlich ist das auch ein Risiko für Politiker. Na klar, da habe ich auch Ärger gehabt. Aber ehrlich gesagt, wir sind doch alle in die Politik gegangen, nicht damit wir risikolos sind, sondern damit andere Leute kein Risiko erfahren. Wir sollten immer stolz darauf sein, wenn die SPD sich um die kümmert, die jeden Tag hart arbeiten gehen, die abends ihren Kindern noch am Bett eine Geschichte vorlesen, die im Sportverein Übungsleiter sind, die in der Kultur unterwegs sind, im Stadtteil, die sich um Flüchtlinge kümmern, die das Land zusammenhalten. Das sind die, für die wir Politik machen. In Duisburg, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen. Und ihr habt ja hier in Duisburg viel geschafft, Mann. Josef, bei dir, Sören, deine beiden Abgeordneten haben übrigens gerade dafür gesorgt, dass es 7 Millionen Euro mehr im Bundeshaushalt gibt für eure Uni. Also, was die Aufgabe des Abgeordneten ist. Ich höre schon die Zwischenrufe, warum nur 7? Also, ihr habt zwei super Abgeordnete. Ich meine, Bärbel ist immerhin Geschäftsführerin, Hartmut ist in der Wirtschaftspolitik zu Hause. Und zwei Leute, die sich viel einsetzen für eure Stadt und die vor allen Dingen sich da in den Bezirken, in den Stadtteilen, in den Straßen auskennen. Was muss ein guter Abgeordneter können? Was ist das? Das ist keiner, der Politik studiert haben muss. Das ist niemand, der irgendwie, was weiß ich, alles Mögliche können muss. Der muss vor allen Dingen eins können, mit Menschen umgehen. Politikerinnen und Politiker haben eine einzige Fähigkeit, müssen sie haben. Die müssen sich für andere Menschen interessieren. Das ist das Einzige, was man können muss. Hier die beiden, die eingetreten sind. Wo sind die hier? Eine sitzt da, wo ist der andere? So, ihr müsst, wenn ihr irgendwann Oberbürgermeister, Innenminister oder Vorsitzender der SPD werden wollt, dann passt mal auf. Das geht schneller, als du glaubst. Ein kluges Wort und du bist mindestens Beisitzer. Der Willy Brandt hat das mal ausgedrückt mit Compassion, schwieriges Wort. Dahinter steckt die Idee, dass man das Leben der anderen Menschen versuchen muss, durch deren Augen zu sehen. Nicht Mitleid haben mit Leuten, die schwer haben, sondern zu verstehen, wie leben die, was bewegt die, was ist da los bei der alleinerziehenden Mutter in Rheinhausen, was ist los in der Schule in Hamburg, was ist los bei denen, die in Walsum nicht wissen, wie es weitergeht mit der Arbeit, weil die Firma insolvent gegangen ist. Was ist los an der Uni? Was bewegt Studentinnen und Studenten? Was ist los mit denen, die nicht sicher sind, ob sie eine anständige Rente kriegen? Was ist mit denen, die im Alter Hilfe brauchen und begleiten? Gibt übrigens einen guten Maßstab für Anstand in einer Gesellschaft. Der Maßstab ist, wie geht eine Gesellschaft mit Kindern um und wie geht eine Gesellschaft mit denen um, die ihr Lebtag gearbeitet haben und am Ende ihres Lebens Hilfe und Begleitung brauchen. Ich finde, unsere Gesellschaft kann in beiden Fällen ein ganzes Stück anständiger werden. Mit Menschen was machen. Freude an Menschen haben. Auch wenn es mal schwierig ist. Auch wenn du welchen begegnest, die in der ersten Situation ein bisschen zum Teufel wünscht, weil sie denken, Mensch, was wollen die hier von mir? Trotzdem immer wieder Spaß daran haben, Interesse daran haben am Leben anderer Menschen und zu gucken, wie sammeln wir die ein, wie machen wir das Leben besser. Wir wollen das Leben besser machen. Die Sozialdemokratie ist 154 Jahre alt. Es gibt immer eine Idee. Es liegt nicht daran, dass wir immer die Dollsten waren. Wir haben auch mal Fehler gemacht, außer in Duisburg. Ja, natürlich nicht. Aber in den 154 Jahren, gut, wir sind Menschen, machen auch mal Fehler. Aber es gibt, glaube ich, was, was wir in den 154 Jahren geschafft haben und was der Grund ist, warum es uns immer noch gibt. Erstens, wir haben nie was gemacht für das, wir heißen übrigens immer noch Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD. 1891 ist der Name dann endgültig gekommen, vorher hatten wir auch ein paar andere Namen. Immer noch die gleiche Partei. Was ich da, dass wir nie etwas gemacht haben, für das wir uns so sehr schämen mussten, dass wir hätten unseren Namen ändern müssen. Und das geht allen anderen Parteien, die ein bisschen älter sind, anders. Die mussten alle irgendwann ihren Namen ändern, weil sie Leute geschuriegelt hatten, weil sie Hitler unterstützt hatten und vieles andere mehr. Oder weil sie als Kommunisten Menschen wie uns, Sozialdemokraten, auch verfolgt haben. Aber der eigentliche Grund ist, dass die Idee von SPD immer ist, das Leben freier zu machen. Frei nicht nur von Not und Unterdrückung, sondern frei auch, damit man aus seinem Leben was machen kann. Dass das Leben nicht davon abhängen soll, von Einkommen, von Rasse, Religion, Geschlecht, Hautfarbe, wo man geboren ist, was die Eltern verdienen. Sondern dass jeder aus seinem Leben was machen kann. Alle wissen, dass das nicht von heute auf morgen zu paradiesischen Zuständen führt. Aber dass wir Regeln schaffen wollen, bei denen das möglich ist. Ein gelungenes Leben, das muss jeder selber in die Hand nehmen. Das kann keine Partei und kein Staat. Aber Bedingungen schaffen im Staat, dass jedes Leben prinzipiell gelingen kann, das ist die Aufgabe von Sozialdemokratie. Dahinter, das ist SPD. Und da müssen wir feststellen, da gibt es in unserem Land ein paar Entwicklungen, bei denen das, was unsere Eltern und Großeltern so gedacht haben, für die Kinder und Enkel nicht mehr stimmt. Was haben unsere Eltern uns immer gesagt? Ich habe zwei Sprüche gehört in meinem Leben, die ich nicht mehr hören können, sind sie aus dem Ohren gekommen. Der erste war, streng dich an, dann wird was aus dir. Es gibt in meiner Familie heute Zweifel, ob das gelungen ist. Aber gut. Zweiter Spruch, du sollst es mal besser haben. Das war ja die Aufforderung, sich auf den Hosenboden zu setzen und was zu lernen, damit man was anderes werden konnte als die Eltern. Es gibt viele Eltern und Großeltern, die haben Angst, dass ihre Kinder heute es nicht mal mehr so gut haben wie die Eltern selber, sondern dass sie schlechter haben. Obwohl sie eine gute Ausbildung haben, finden sie nur Zeitarbeit oder befristete Jobs. Und obwohl sie ganz gut verdienen, finden sie in den Wohnstädten, in den großen Städten mit Familien keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Wenn du mich fragst, ist das einer der ganz großen sozialen Probleme, die mit Riesengeschwindigkeit auf uns zurollt, dass wir in vielen Großstädten für Menschen, selbst mit hohen Einkommen, keine anständigen Wohnungen mehr finden. Und dass die CDU und CSU eine anständige Mietpreisbremse immer noch blockiert, obwohl in den Städten die Familien keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden. Das ist eine Riesensauerei. Das alleine ist schon ein Grund, beim nächsten Mal SPD zu wählen. Es gibt auch eine umgekehrte Situation in den kleinen Dörfern, in den ländlichen Regionen. Da, wo sozusagen der demografische Wandel zuschlägt, dass die jungen Leute wegziehen, nicht mehr so viel da sind. Und da passiert jetzt Folgendes. Wir haben in Deutschland immer Regeln, zum Beispiel für die Frage, wie viele Kinder müssen in der Klasse sein, da gibt es eine Grundschule, oder wie viele Geburten muss eine Klinik haben, da gibt es eine geburtshaftliche Abteilung, wie viele Menschen leben da, da gibt es ein Amtsgericht, wie viel hat eine Stadt an Geld, dann gibt es dieses oder jenes. Und jetzt passiert Folgendes, dass in diesen ländlichen Regionen alle diese Regeln dazu führen, dass man erst das Amtsgericht zumacht, die Post sowieso, jetzt werden die Banken noch zugemacht, nicht mal ein Automat ist mehr da, die Kneipe ohnehin, und jetzt geht's los. Grundschule schließen, Krankenhaus schließen. Und die Leute, die da wohnen, die denken, kennen die in der Politik uns eigentlich überhaupt noch? Und wenn wir nicht da sind vor Ort, dann denken die manchmal, wir machen die nur wach, wenn wir ganz rechts außen lächeln wären. Ich glaube, deswegen geht es nicht nur um die großen Städte, es geht auch um die ländlichen Regionen. Ich glaube, dass Menschen eine Heimat brauchen. Das ist ja den Ruhrgebietlern überhaupt nicht fremd. Heimat, ihr haltet ja alle außerhalb des Ruhrgebiets, haltet ihr ja für heimatlos. Aber ich darf euch versichern, ich komme zum Beispiel aus einer kleinen Stadt, 50.000 Einwohner, uns gibt es auch. Aber ich glaube, in einer Welt, in der das Große immer wichtiger wird, Globalisierung, wo die Leute den Eindruck haben, jeden Tag dreht sich die Erdkugel schneller und manchmal nicht mehr mitkommt, da wollen die auch irgendwo sicheren Grund unter den Füßen. Und das ist der Ort, an dem sie leben. Verwahrloste Städte und Dörfer produzieren verwahrloste Köpfe und Seelen. Und da, wo eine Stadt funktioniert, wo es Angebote gibt, kulturelle, soziale, da, wo sozusagen die Stadtgesellschaft sich wohlfühlt, da entsteht eine soziale Gesellschaft. Es gibt keine soziale Gesellschaft ohne soziale Stadt und soziale Kommunen. Und deswegen glaube ich, dass wir noch mehr machen müssen, Sören, als wir schon gemacht haben in der Stärkung der Städte und Gemeinden. Sören gehört, wie viele andere Oberbürgermeister, zu denen, die uns zu Recht gedrängt haben, die Kommunalpolitik endlich wieder in den Mittelpunkt der SPD zu stellen. Wenn wir ehrlich sind, haben alle Parteien in den letzten Jahrzehnten immer so eine Rangliste gemacht, ganz wichtig Bundespolitik, bisschen wichtig immer noch Landespolitik und ganz, ganz tolle wichtig Landespolitik. Und so die Letzten, die die Hunde gebissen haben, waren die Kommunalpolitiker. Die haben denen aber die Schulden überlassen und sehen sie, und außer in Duisburg und NRW, weiß ich, aber sonst soll es in der Partei auch eine Entwicklung gegeben haben, in anderen Parteien auch, dass wir auf den Parteitagen immer Feste beschlossen haben, was die in der Kommune machen sollen. Und weil wir so viel Zeit mit den Beschlüssen verbracht haben, hatten wir am Ende nie Zeit zu sagen, wie das bezahlen soll. Außer in Duisburg und NRW, da war das bestimmt anders. Aber ich kann das in anderen Teilen auch. Und das ging nicht so. Die Kommune ist nicht das Kellergeschoss der Demokratie, sondern es ist das Fundament der Demokratie. Und deswegen haben wir in dieser Periode in der Bundesregierung das größte kommunale Entlastungsprogramm auf den Weg gebracht mit über 20 Milliarden Euro. Und zwar außerhalb des Flüchtlingsthemas für die ganz normalen Aufgaben. Und ich glaube, dass das weitergehen muss. Und dass die Politik, wir mussten das übrigens der Union mühsam aus den Rippen leiern, dass die Politik nicht aufhören darf, die Städte, die Dörfer, die Gemeinden zu unterstützen, weil sie Heimat schaffen. Weil sie Menschen sicheren Grund unter den Boden, unter den Füßen geben und weil es auch genug zu tun gibt. Das zweite große Thema neben dem Thema Städte und neben dem Thema Wohnungsbau und ländliche Regionen ist für mich Bildung, nach wie vor. 34 Milliarden Euro ist der Sanierungsstau an deutschen Schulen. Wir sind durch Marxloh gegangen. Nordrhein-Westfalen übrigens wie immer schneller als der Bund. Er hat früher als wir ein Schulsanierungsprogramm aufgelegt. Ich sage euch, das kann nicht wahr sein, dass die Schulen so aussehen, wie sie heute aussehen. Ich weiß, man braucht Lehrer, man braucht Erzieher, Sozialpädagogen, aber ich glaube, zur Bildung gehört auch eine gute Bildungsumgebung, gute Sportanlagen, gute technische Ausstattung. Als ich in die Schule gekommen bin, in die Grundschule, da bin ich in eine neue Grundschule gekommen. 16, 17 Jahre, SPD-Bildungspolitik. Dann kam ich in eine neue Mittelschule, Mittelschule für Knaben hieß die damals. Wir waren noch nur Jungs und fanden das eine Schweinerei. Hat sich das nach uns geändert. Und dann in ein neues Gymnasium. Du konntest dich anfassen, dass Bildung was wert ist. Du kannst es im wahrsten Sinne begreifen. Die sanitären Anlagen in der Schule waren besser als bei uns zu Hause. Heute nicht. Aber wie ist das? Und ich sage euch, ich finde, wir müssen ein großes Schulsanierungsprogramm auf den Weg bringen. Wir fangen übrigens jetzt an mit 7 Milliarden, die wir in der, wir haben das kommunale Investitionsprogramm nochmal verdoppelt, vor allen Dingen auch für Schulsanierung. Aber das wird nicht reichen, wir werden weitermachen müssen. Und mein Vorschlag ist, lasst uns in den schwierigsten Stadtteilen, da die Bildungsferne am größten ist, die besten Schulen hinbauen. Schulen müssen die modernen Kathedralen, die Leuchttürme unserer Gesellschaft sein und nicht die Banktürme. Und natürlich werden wir in Arbeit investieren müssen. Übrigens, euer Hafen ist ja. Du kommst ja hinfahren, wo du willst, irgendwo stößt du auf den Duisburger Hafen. Also der größte in Europa ist er ohnehin. Und wir haben Abgeordnete, die sich darum kümmern, dass in der Verkehrspolitik das weiter so bleibt. Der Oberbürgermeister kümmert sich drum, das Land. Aber da fährst du nach China und den triffst du. Starke aus dem Duisburger Hafen macht schon wieder einen Vertrag. Ja, aber er war gerade mit mir da, wenn er mit mir fährt, kriegt er auch Visum. Und euer Oberbürgermeister hat es immerhin geschafft, den chinesischen Staatspräsidenten herzubringen, denn die Seidenstraße, die moderne neue Seidenstraße, die Handelsstraße sozusagen vor der Neuzeit, die endet hier in Duisburg. Und man sieht, dass es sich lohnt, auch in Dinge zu investieren, wo man vielleicht am Anfang denkt, na, ob das wohl alles gut geht. In Arbeit investieren, in Wirtschaft, ist für uns deshalb von großer Bedeutung, weil es die Voraussetzung dafür ist, dass wir soziale Sicherheit haben. Ohne Arbeitsplätze, und zwar übrigens ohne gut bezahlte Arbeitsplätze, wird das nicht gehen. Wir haben zurzeit eine gute Entwicklung. Seit 3 Jahren haben wir Wirtschaftswachstum, wir haben 43,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Nächstes Jahr werden es 44 Millionen. So viel wie noch nie. Und übrigens auch darunter eine steigende Zahl sozialversicherungspflichtiger Jobs und eine sinkende Zahl schlechter Jobs. Wir haben steigende Reallöhne, wir haben die größte Rentensteigerung seit 20 Jahren wegen dieser guten Beschäftigungslage und die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Aber wir haben auch eine sozusagen manifeste, sich kaum noch verändernde Langzeitarbeitslosigkeit. In Duisburg kennt ihr das Problem. Deswegen glaube ich, sind die Forderungen von Nordrhein-Westfalen, von Rhein, von Hannelore richtig, von den Oberbürgermeistern, wir brauchen einen zweiten Arbeitsmarkt. Sonst kriegen wir die Leute nicht raus. Und wir alle wissen, dass Massenlangzeitarbeitslosigkeit unsere Städte auch kaputt macht. Übrigens, unsere Städte macht auch kaputt, wenn man zuguckt, dass die hehren Ziele der Freizügigkeit in Europa nur dazu führen, dass Zuwanderung in die Sozialsysteme stattfindet und die Städte dann irgendwie damit klarkommen müssen. Das muss ein Ende haben, was wir da im Ruhrgebiet erleben, in Mannheim, in Hamburg und ein paar anderen Städten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir was gegen Leute aus Bulgarien oder Rumänien, überhaupt nicht. Jeder kann hier kommen, um hier zu arbeiten. Aber was wir nicht wollen, ist, dass Leute nur kommen, um bei uns sozusagen in Schrottimmobilien zu leben, wo deren Eigentümer ein Schweinegeld verdienen, an den miserablen Zuständen da, dann bei uns Scheinarbeit aufnehmen und in Wahrheit es darum geht, in den Sozialversicherungssystemen Geld zu bekommen. Und ich finde, dass Andrea Nahles recht hat, dass man die Gesetze dafür ändern muss. Das tun wir auch gerade und ich gehe noch einen Schritt weiter. Finde auch, wenn Familien Kinder haben, muss man sich um die Kinder kümmern. Aber dann finde ich, wenn die Kinder nicht in Deutschland leben, dann sollten wir den Familien das Kindergeld auszahlen, das die Familien in ihrer Heimat bekämen. Aber was nicht geht, ist, dass wir das Kindergeld auszahlen, wie man es in Deutschland bekommt, obwohl die Kinder hier nicht leben und Leute nur deshalb hierher kommen, weil sie mit 3, 4 Kindern ein Einkommen haben, dass sie bei uns als normaler Arbeitnehmer kommen und Arbeit haben. Ich finde, man muss sich anständig verhalten. Wir wollen ein offenes Land sein. Aber man darf vor dem Schlepperunwesen, das es da gibt, vor der Kriminalität, die sich damit verbindet, und vor den illegalen Strukturen, die es da gibt, nicht die Augen zumachen. Das hilft den Menschen da auch nichts. Und man muss übrigens dafür sorgen, dass die, die in der Europäischen Union sind, gefälligst die Mittel, die sie unter anderem aus Deutschland bekommen, dafür nutzen, dass das Leben in ihren Heimatländern besser wird und es nicht durch Korruption und mafiöse Beziehungen dort, was weiß ich, in welche Kanäle geleitet. Es gibt viel Geld zur Entwicklung der osteuropäischen Länder, aber das geben wir denen nicht, damit deren korrupte Regierungen das Geld in alle möglichen Kanäle gibt, sondern dass die Bedingungen dort so gestaltet werden, dass ein Mensch dann nicht mehr abhauen muss, sondern dort selber Chancen hat. Darauf, finde ich, muss man als Europäische Union auch achten. Also es gibt eine Menge zu tun, wo wir uns darum kümmern müssen, dass die Gesellschaft beieinander bleibt. Dass Menschen merken, wir wissen um ihre Hoffnung und um ihre Sorgen, dass wir uns um die kümmern, die, wie gesagt, jeden Tag arbeiten gehen, das Land zusammenhalten. Und die sozusagen das anständige Deutschland repräsentieren. Das sind ja nicht diese Irren an der rechten Seite. Und ich meine, die nennen sich ja immer, wir sind irgendwie die anständigen Deutschen, ehrlich gesagt, was sie da machen, ist ziemlich unanständig. Das ist aber auch ein Thema, dem wir uns im Wahlkampf widmen müssen. Und das Ralf Jäger ist einer, der als Innenminister sich darum kümmert, dass wir Rechtsradikalismus, Islamismus und Kriminalität bekämpfen. Dafür übrigens, Ralf, werden wir gemeinsam mit euch, habt ihr solche Initiativen auch, erstens auch bei uns mehr Polizei anstellen. Aber übrigens, wir müssen auch was machen, damit die für uns arbeiten in diesem Staat, dass die auch merken, dass wir sie unterstützen, ihnen helfen. Es gibt eine Entwicklung im Zusammenhang auch gerade mit der Gewalt in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Polizistinnen und Polizisten während ihrer Einsätze angegriffen werden. Und zwar nicht von denen, gegen die die Einsätze laufen, sondern von Zuschauern. Und dass das inzwischen gegen Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Kreuzhelfer genauso geht. Macht mal die Mitarbeiter von euch und Mitarbeiterinnen im Sozialamt, was die so erleben. Oder Lehrerinnen und Lehrer. Das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, ohne die unser Land ziemlich schlecht aufgestellt wäre. Und wir müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes zeigen, dass wir dankbar für ihre Arbeit sind, dass wir hinter ihnen stehen und übrigens, dass wir sie schützen. Und deswegen werden auch wir, genau wie ihr, einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, bei dem wir einen besonderen Straftatbestand für Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte einführen. Für Sicherheit zu sorgen, ist die Aufgabe des Staates. Für Anstand zu sorgen, liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Jedermannspflicht. Denn die Gewalt geht nicht los bei der Attacke auf Polizisten oder Ausländer. Die Gewalt geht los in der Sprache, die wir finden. Die sozialen Netzwerke sind eigentlich manchmal asoziale Netzwerke. Gewalt geht los, wenn wir im Alltag weggucken. Und es geht manchmal los, den Anstand zu vergessen, wenn Kinder nicht mehr lernen, dass wenn ein alter Mensch in die Straßenbahn kommt, man gefälligst aufsteht, wenn man selber sitzt. Das heißt, ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir wieder Respekt voreinander haben, dass wir anständig miteinander umgehen, dass wir nicht vergessen, was wir für eine Erziehung genossen haben. Das ist jedermanns Pflicht. Und ich finde, dieser Wahlkampf muss auch einer werden, wo wir miteinander, mit allen, die mitmachen, egal welcher Partei sie angehören, dafür eintreten müssen, dass das hier eine respektvolle und anständige Gesellschaft bleibt. Und dass wir dass wir uns das nicht gefallen lassen, dass Deutschland von Leuten drangsaliert wird, die nicht die Mehrheit unseres Landes sind, bei weitem nicht. Die Zeiten sind nicht gerade einfach. Die Welt wird neu vermessen. Es gibt ein Buch von ein paar Jahren rausgekommen, das heißt Die Neuvermessung der Welt, auf einen Film drüber gedreht worden, da geht es um Alexander von Humboldt und Friedrich Gauss, die Welt vermessen haben und bereist haben. Ich glaube, wir sind gerade Zeuge einer Neuvermessung der Welt. Digitalisierung verändert die Welt. Die Konflikte, die wir haben, religiöse Konflikte, erfordern die Welt heraus. Die Welt verändert sich, weil wir hier in Europa kleiner werden und andere Teile der Welt größer werden. China, Asien, Lateinamerika. Die Vereinigten Staaten werden nicht mehr unser Schutzpatron sein, was sie zugegebenermaßen, auch wenn wir manchmal Ärger mit denen haben, nach dem Zweiten Weltkrieg ja lange gewesen sind. Wir haben ja immer gesagt, Mensch, die Amis müssen da raus aus dem Nahen Osten. Ich sage euch, die Frage ist noch nicht beantwortet, was passiert, wenn sie gehen. Wer geht eigentlich rein? Die Welt wird neu vermessen, weil Europa seine Rolle neu finden muss. Europa ist ja die Antwort auf diese, sagen wir mal, Zersplitterung der Welt. Wir haben ja was anzubieten, die Idee, dass Freiheit und Verantwortung, Freiheit und Solidarität zusammengehören. Aber die Welt wird auch politisch neu vermessen. Wir hier, die sozialen Demokratien, wir sind gerade in der Defensive. Und die autoritären Antworten, die sind gerade am Vormarsch. Trump auf der einen Seite, und natürlich auch Putin und Erdogan, aber auch mitten in Europa, Le Pen, Sarkozy. In Dänemark sitzen die Rechtspopulisten in der Regierung. In Finnland auch. In Polen sitzen sie in der Regierung. Das heißt, wir werden ganz schön herausgefordert werden. Und ich glaube, die Sozialdemokratie, die kann eine Sache besser als alle anderen, vielleicht auch viele, aber eine können wir ganz bestimmt besser als andere. Wir sind seit 154 Jahren Experten für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir halten das Land bei uns. Unsere große Aufgabe sein, vor der wir nicht zurückschrecken dürfen. Die ist nicht einfach, die ist schwierig. Da gibt es auch Konflikte, aber wir müssen das Land zusammenhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland Heimat bleibt und dass Europa wieder Heimat wird. Das ist unsere große Aufgabe. Und dafür müssen wir uns denen widmen, die das sozusagen jeden Tag erarbeiten. Das, was wir immer gemacht haben. Die Leute, die arbeiten gehen und sich darum kümmern oder die Rentner sind oder Familien. Das war immer unsere Idee, die müssen einen gerechten Anspruch am Haben und am Sagen in unserem Land haben. Und oft haben sie das heute nicht. Wir haben jetzt angefangen, in dieser Periode das besser zu machen, mit dem Mindestlohn, mit der Rente nach 45 Versicherungsjahren. Lasst euch nicht einreden, es gäbe eine Rente mit 63, das gibt's nicht. Es gibt eine Rente für Leute ohne Abzüge, die 45 Jahre gearbeitet haben. Und dann muss man doch auch mal ohne Abzüge Rente gehen dürfen, die Leute. Die CDU abgelehnt hat, eine Verabredung zu treffen, dass einer, der 40 Jahre gearbeitet hat, am Ende doch eine höhere Rente haben muss, als einer, der noch nie gearbeitet hat. Das ist doch gerecht, einem, der jeden Tag mal laufen geht, hinterher mehr zu geben, als einer, der irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, es nicht gemacht hat. Deswegen haben wir, glaube ich, ganz gut losgelegt. Mit der Entlastung der Kommunen, mit den Investitionen in die Kindertagesstätten, in die Bildung, wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau verdreifacht. Aber es gibt eben auch Dinge, die wir mit der Union nicht hinkriegen. Weitermachen im sozialen Wohnungsbau, helfen für die Kommunen, Bürgerversicherung einführen. Es kann ja nicht wahr sein, dass vom Einkommen abhängt, ob du einen Facharzttermin zügig kriegst, wenn du krank bist. Darf doch nicht wahr sein. Egal mit welchem Gehalt, jeder muss doch die qualifizierte medizinische Versorgung bekommen, die er braucht. Und ich glaube, dass die wenn wir Deutschland und Europa zusammenhalten wollen. Deutschland muss Heimat bleiben und Europa muss wieder Heimat werden. Deutschland ist ein Stabilitätsanker in der Welt, auch in Europa. Stabilität bei uns und Stabilität schaffen für andere. Das wollen wir bleiben. Und dafür braucht man Leute in der Regierung, die in der Lage sind, das Land beieinander zu halten, in wirtschaftlichen Erfolg zu investieren, aber auch in soziale Sicherheit und in soziale Gerechtigkeit. Dafür treten wir an 2017. Und bei euch tun wir das mit Mahmut und Bärbel und guten Ergebnissen. Und vorher gewinnen wir die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, ich habe keinen Zweifel. Denn wir sind eine Partei, die deshalb gut ist, weil wir Stadt, Land, Bund, Europa eine gemeinsame Idee vom Zusammenleben haben. Und dafür danke ich euch herzlich, dass ihr mithelfen wollt. Ihr habt zwei super Abgeordnete, behandelt sie anständig. Also, gut. Gut, behandelt sie vernünftig. Ich danke herzlich für eure Einladung, bin gerne gekommen. Macht's gut, bis bald.